versuchen heute in unserem Vortrag, das ist eben die Kurzwelle-Geschichte in Österreich, ein bisschen über die Kurzwelle in Österreich zu reden, weil der Schwerpunkt liegt eher auf dem Sender Mosbrunn, der jetzt wieder aktiviert, also mehr aktiv ist mit den deutschsprachigen Sendungen ins Ausland, aber wollen uns auch ein bisschen Gedanken und die Biografie von Wolf euch noch in Erinnerung geben, dass man auch nicht vergisst, dass er eben alle die letzten Jahre das für euch gemacht hat. Also das, für uns war das auch sehr berührend, das Motto für heuer, für die Ham Radio Messe, weil das ist ein Wiedersehen mit Freunden und für den Wolf ist es eigentlich auch Wiedersehen mit dem Wolf. Und ich bekomme eh Gänsehaut, aber ich hoffe, wir schaffen das schon irgendwie. Ich wollte nur noch sagen, wir sind keine Techniker. Ich habe Politikwissenschaft studiert und eben seit 10 Jahren im Archiv tätig. Christoph Hubner hat Geschichte studiert, also wir haben mit der Technik kaum was zu tun. Also wenn technische Fragen auftauchen wegen der Kurzwelle, wende ich mich an meinen Kollegen aus Deutschland. Sie haben mir schon versprochen, mich da und zu unterstützen. Und das, was wir euch heute zeigen, ist auch einfach auch das Archiv, weil bis vor kurzem haben wir selbst, also das Wissen im Archiv war immer mit dem Wolf verbunden. Also er wusste alles, also ich konnte jede Frage beantworten. Und jetzt die Vorbereitung für den heutigen Vortrag war schon eine Herausforderung, weil sonst hätten wir den Wolf gefragt, na und wie war das? Aber das war leider nicht möglich und haben selbst recherchiert. Und dann haben wir es auch bemerkt, das ist eh ganz gut, weil dann kann ich euch oder können wir euch auch unsere Bestände zeigen, weil das, was wir heute sagen, ist eben mit Dokumenten, mit Bildern, mit Audiomitschnitten vom Archiv belegt. Und das ist das zeigt auch, wie wichtig das ist, dass das Archiv weiter existiert, weiter gearbeitet wird und dass man eben zumindest die 2 Mitarbeiter noch behalten kann. Also ich beginne jetzt mit der Esther Folie. Da habe ich für euch noch ein kleines Audio vorbereitet. Das kennt ihr vielleicht eh die meisten, weil ich weiß von der Marianne, die meisten sind eh Kurzwellenhörer von damals, kennen den Wolf, haben schon immer seine Stimme gekannt und dann auf einmal gab es die Möglichkeit, zum Beispiel eben bei der Ham Radio Messe ihn endlich kennenzulernen, hat auch am Stand diese Anekdoten gehört, nein, den habe ich immer im Radio mit dem Vater gehört und auf einmal steht er auf der Messe. Du kannst dich mit ihm unterhalten, also vielleicht noch einmal, weil da habe ich zu viel geredet. Ja, das ist die Signation von dem Auslandsdienst des österreichischen Rundfunks. Das hat sich dann natürlich über alle die Jahre immer wieder geändert. Aber wir beginnen gleich mit dem Anfang, also mit dem RAWAG, also mit dem österreichischen Radioverkehrsaktiengesellschaft, die 1924 gegründet worden ist. Das erste Studio war in dem Heeresministerium am Sturmring in Wien. Und man hat von Anfang an bemerkt, dass der Rundfunk eben von Anfang an den Schwung gleich bekommen hat. Also da seht ihr auch in der Tabelle eine Teilnehmerbewegung. Also ganz unten ist der Jahrgang 1924, da haben wir gerade 12.000 Zuhörer gemeldet bekommen und dann den Schwung gleich nach oben. Also dann hat es immer diesen rasanten Aufstieg gegeben und eben in Österreich wuchs die Zahl der Hörer unglaublich schnell und der leistungsschwache Sender auf dem Dach des Heeresministeriums musste nur 2 Jahre später durch eine neue errichtete Senderanlage auf dem Rosenhügel in Wien-Hietzing ersetzt werden. Vor dem Hintergrund des zweiten zunehmenden Hörerinteressen und verbunden mit einer rasanten technischen Entwicklung des Radios konnte nicht ausbleiben, dass neben den damaligen, das damals allgemein gebräuchlichen Mittelwelle auch in Österreich die Kurzwelle immer mehr Beachtung fand. Und Anfang des Jahres 1928 strahlten bereits 17 Kurzwellensender einen regelmäßigen Radioprogramm aus. Und das ist auch die nächste Folie, auch ganz lustig, weil da habe ich einfach ein Foto, ein paar Fotos von der Wiener Frühjahr-Radiomesse, also eh was Ähnliches, was wir hier gestalten, weil das war natürlich für die Radiohörer, aber auch für die Funkamateure diese Messe. Die gab es am Anfang nur einmal im Jahr und dann eben diese Frühjahrmesse und eine Herbstmesse. Und im Jahr 1927 haben sich die Händlerschaft gewünscht vom RAWAG, dass sie auch diese Kurzwellenempfängersender vorführen wollen und das muss auch über die Kurzwelle ausgestrahlt werden. Und da hat sich RAWAG natürlich Gedanken gemacht und auch ein bisschen investiert und haben einen mobil konzipierten 40 Watt Sender gebaut. Das war in einer Holzsperrkiste und konnten eben zum ersten Mal damals bei der Messe zum ersten Mal die Kurzwelle verwenden. Dann geht es weiter. Daraufhin wurde auf dem Gelände des Mittelwellensenders Wien-Rosenhügel bis zum Frühjahr 1929 als Senderunterkunft eine eigene Baracke errichtet und verschiedene Antennentests durchgeführt. Am Anfang April erfolgten die ersten offiziellen Versuche mit 40 Watt Leistung unter dem Rufzeichen UOR2. Ich zeige euch gleich auch die QSL-Karten von damals. Zunächst wurde einmal viermal wöchentlich Grammophonmusik dargeboten. Der transportable Sender, also der von der Frühjahrmesse, wurde dort eingebaut und abgestrahlt wurde über eine Vertikalantenne. Und bis Juni 1929 langten 26 Empfangsberichte ein und davon 18 vom Ausland. Ein Jahr später, weil das ist jetzt, da rede ich jetzt kurz über den Autor vom Radio Verkehrs AG. Also im Jahr 1929 hat man sich entschieden, das ist doch ein bisschen langweilig und wir bauen den Sender wieder ab und stellen in den Übertragungswagen hinein und dann können wir große Cross-Reportagen machen. Eben. Und das war viel spannender, glaube ich, für die Rundfunkentwickler von damals, dass man eben nicht von einem Sender das ausschaltet, sondern die Möglichkeit nutzt, auch vom Auto weg zu strahlen. Und das sind die beiden Karten. Also es wurden so wenige, also wie viele, wie viele habe ich gesagt? Wurden 19 oder wenige, 46 Empfangsbestätigungen wurden registriert. Und das Lustige ist, die beiden Karten mit dem Sender UOR2, das ist auch das Lustigste, das eine steht, auf dem einen steht Rosenhügel. Also das war noch die Zeit, wo der Holzsperrkiste eben dort eingebaut war. Und die zweite Karte mit dem Senderauto, das ist schon wieder die Zeit, wo sie unterwegs waren. Also ich finde das sehr berührend, dass wir eben die zwei Karten im Archiv haben. Und beide Karten, das sieht man vielleicht nicht so gut, kommen von Emanuel Strunz. Das ist vielleicht für einige auch ein Begriff, weil das war ein ganz berühmter österreichischer Funkamateur, der Firma Frequentis gegründet hat. Also die Firma hat zeitlang auch Dokufunk unterstützt. Und ich glaube, deswegen haben wir auch diese mit dem Nachlass von Emanuel Strunz eben diese beiden Karten zu uns gekommen. Also da könnt ihr euch auch so vorstellen, deswegen sind diese Nachlässe auch ganz wichtig, dass sie nicht verloren gehen, weil natürlich sind nur zwei Karten, aber eben für diesen Schwerpunkt Kurzwelle sind diese Karten wirklich von Vorteil. Erst Anfang 32 gab es wieder einige Stunden täglich RAWAG Kurzwellensendungen zusammengestellt aus dem Programm von Radio Wien, beziehungsweise mit Schallplattenmusik und die Ansage erfolgte nun schon in deutscher, englischer und französischer Sprache. Also das muss man sich halt so vorstellen, dass einfach über die Kurzwelle das Radioprogramm von Radio Wien, also deswegen reden wir, also das erste Tag der Kurzwelle kommt erst später, dann spricht der Christoph darüber, weil bis jetzt gab es einfach immer nur Übertragungen von Radio Wien, also das war kein eigenes Programm, sondern nur so übertragen. Es waren zunächst 120 Watt Senderleistung auf dem Sender und 1934 waren schon das doppelte 250 Watt. Gleichzeitig wurde auf politischer Ebene die zunehmende Bedeutung spezieller Rundfunksendungen für das Ausland erkannt und die brachten doch diese Jahre in kurzen Radio-Großreportagen nicht nur von den Salzburger Festspielen, sondern auch spektakuläre, weltumspannende Programmübernahmen. Die Planungen und ein Bauauftrag für einen neuen 50 Kilowatt Sender Ende des Jahres 37 wurden durch den Anschluss Österreich ans Deutschland nie mehr verwirklicht.
Österreichische Geschichte ist eng verknüpft mit der deutschen Geschichte, vor allem dann in der Zeit der NS-Herrschaft. Der Sender Rosenhügel ist in der NS-Zeit unseres Wissens nach nicht in Verwendung gewesen. Wir haben dafür keine Belege gefunden in unseren Archivalien. Die Kurzwelle wurde trotzdem von Nazi-Deutschland bespielt, beispielsweise über den Sender Zesen, also den Kurzwellensender Zesen, ab 1. April 1933. Und was am Programm auf diesem Sender lief, ist nachvollziehbar. Also Deutschland hat über die Kurzwelle Propaganda ausgestrahlt und wir haben in unseren Archivalien ein paar Beispiele dafür gefunden. Wir haben ein Buch, das Wunschkonzert für die Wehrmacht. Das war beispielsweise eine Sendung, die über Kurzwelle lief. Und in dem Buch ist auch ein Vermerk über einen ein Gedicht drinnen, das man bekommen hat von einem Kurzwellenhörer aus Afrika, was auch in dem Buch beispielsweise angeführt ist, Zitat Anfang: Die Sendung des deutschen Kurzwellensenders unterrichtete den Kapitän und die Besatzung täglich über die politische Lage und half ihm, seine Entschlüsse zu fassen. Das bezieht sich auf einen Lloyd-Dampfer namens Erlangen, der um Chile herum kurz in Seenot geraten ist, dann weiterfahren konnte und natürlich hat die Propaganda ihm geholfen, dass er wieder nach Hause findet. Also sollte man nicht allzu ernst nehmen, aber es ist ein schöner Beweis dafür, wie die Kurzwelle zumindest von Nazi-Deutschland aus selbst gesehen wurde für ihre eigenen Zwecke. Es gab aber auch zudem reines Propagandaprogramm für ausländische Hörer unter dem Namen Germany Calling.
So spezielle Band.
Ja. Also das war auch die einzige lizenzierte deutsche Jazzband, die auf diesem Sender spielen durfte, weil wir wissen alle, dass diese Musik als unter Anführungszeichen vernegert und Niggermusik gegolten hat. Dementsprechend ist das doch ein Kuriosum des Zweiten Weltkriegs. Wir haben auch zwei Tonbeispiele.
Charlie and the Band, oder wie hieß es? Charlie's Jazz Band.
Ja.
Ganz schlimme
Sache. Zum Tonbeispiel Germany Calling muss ich dazu sagen, das war ein gebürtiger Brite, der für die Nazis die Sprachnachrichten gemacht hat. Und am Ende des Zweiten Weltkriegs wurde er auch hingerichtet für seine Taten im propagandistischen Sinne, die er für die Nazis gemacht hat.
Das ist eine kurze Frage. Der Sender von der RAFAG, der muss doch relativ kurz nach dem Anschluss schon in Reichssender Wien umbenannt worden sein. Ne?
Dazu haben wir mehr im Archiv, kann ich gleich mal sagen. Aber ja, es wurde schnell in die Senderstruktur der Deutschen integriert, firmierte dann ungefähr eine Woche oder zwei Wochen unter keinem richtigen Namen und wurde dann zum Reichssender Wien.
Dazu kann ich nur sagen, es gibt im Funkhaus auch, also das Funkhaus Wien, wo jetzt noch der Hörfunk vom österreichischen Rundfunk beheimatet ist, das ist 1937 gebaut worden, dieses Haus. Und wir haben noch immer den Platz, wo die Hitlerbüste, also sieht man die Marke sozusagen, der Platz ist noch sichtbar. Die Büste ist natürlich nicht mehr da. Ja, und es gibt im großen Sendesaal, der ist unter Denkmalschutz, und die vom Denkmalamt waren bei uns und haben gesagt, sie wollen unbedingt, dass der im ursprünglichen Zustand hergestellt wird. Und wir haben gesagt, ja schon, nur den großen Adler hinten am Balkon, der ist für uns eigentlich undenkbar. Und dann haben sie gesagt, ja gut, also sie verstehen das. Auf die Glühbirnen legen sie Wert, aber den Adler wollen sie dann doch nicht haben.
Ja, weil ich glaube, das Lustigste ist dabei, dass der RAFAG sich so bemüht hat mit dem Funkhaus und hat über die 30er Jahre den Funkhaus gebaut. Und sobald das fertig war, wurde das eben, also ich glaube, RAFAG hat nie dort gespielt, weil eben auch die ersten Reichssender Wien-Sendungen wurden von der Johannesgasse noch ausgestrahlt und erst in das neu fertige Funkhaus sind sie dann eingesungen. Also das war.
Also nach dem Zweiten Weltkrieg, gleich 1945, hat Radio Wien wieder begonnen zu senden. Wir sagen intern immer RAFAG 2. Sie haben sich als RAFAG bezeichnet, damit wir es unterscheiden können, gibt es eben RAFAG 1 Vorkrieg, RAFAG 2 Nachkrieg. Ist historisch so nicht korrekt, bitte entschuldigen, wenn wir hier dann von RAFAG 2 sprechen. Und die RAFAG 2 hat passenderweise zwei leistungsschwache Kurzwellensender auch schon 1945 in Betrieb genommen. Alles von der Argentinierstraße aus, also vom Funkhaus, nicht mehr der Rosenhügel. Und mit denen hat man auf 300 bzw. 150 Watt Leistung Ostösterreich bespielt, also ein bisschen über die Grenzen hinaus. Aber ihr wisst, wie das ist, ein schönes Rauschen. Noch im selben Jahr, auch im Sommer dann, hat man noch zwei weitere Kurzwellensender dazu geschaltet. Dazu muss man sagen, man hat einiges von der Wehrmachtsinfrastruktur übernommen. Also alte Sendeanlagen und mobile Sender wurden umgebaut. Einen Verweis haben wir darauf nicht gefunden, aber es könnte ein U-Boot-Sender gewesen sein, den man als einen Kurzwellensender benutzt hat. Und wir haben dazu zwei Audiobeispiele zu diesen Anfängen.
Die beiden Audiobeispiele, das sind die ersten Kurzwelle-Mitarbeiter nach dem Krieg. Der eine, das ist David Hermgis, der war Hermgis Hermtjes, das war Englisch, das war der Leiter der englischen Redaktion bei der Roy. Und er hat schon kurz nach dem, also nicht kurz nach dem, aber schon damals bei der Kurzwelle gearbeitet, aber eben nicht für den österreichischen Rundfunk, sondern für RWR, das war die Sender, Besatzungssender Rot-Weiß-Rot. Und er erzählt gleich uns, wie war die Lage damals, dass sie vom Schönbrunn raus ausgesendet haben. Das war eben, also Sendergruppe Altenland, glaube ich. Ja. Weil das waren die Briten, da habt ihr auch ein Dokument von dem British Archive, dass sie eben dort saßen, also eben in dieser Schlossanlage, Schloss Schönbrunn, da war eben dieses Gebiet und von dort aus haben sie gesendet, da sagt der Herr, der David Hermtjes. Und das zweite Audiobeispiel ist von Heinz Hostasch und er erzählt uns ein bisschen, wie war die Ausstattung damals im Studio und was konnte ein Moderator im Studio bewirken.
Dazu sei dann noch gesagt, dass eben die Besatzungssender außer der russischen Stunde Kurzwelle gesendet haben und das Beispiel, was wir jetzt gehört haben, zeigt, dass sie aber besser dran waren als Radio Wien zu dem Zeitpunkt. Also man kann sich vorstellen, Radio Wien hat es maximal so gut, wahrscheinlich ein bisschen schlechter, was die Kurzwelle betrifft. Also Radio Wien RAWAG 2. Jetzt kurz zum Sender Kronsdorf. Den haben die Amerikaner erbaut, also Rot-Weiß-Rot. Hat ihn erbauen lassen und der ging im Dezember 1954 erstmals auf Sendung von dort aus und wurde aber dann, er ging vorher schon auf Sendung, aber er wurde dem RAWAG 2 übergeben schon vor 1955, also 1954 hat RAWAG dann den Sender Kronsdorf von Rot-Weiß-Rot übernommen. Und von dort aus ging dann erst im Dezember 1954 das erste Mal ein Programm der RAWAG 2-Radio Wien auf Sendung. Und das könnte man dann schon als den Beginn nehmen, aber wir haben den 1. Januar 1955 als den Beginn der klassischen österreichischen Kurzwelle genommen, weil auch da wurde eigenes Programm gesendet, das nur für die Kurzwelle produziert wurde. Davor gab es Übernahmen oder eben Doppelbespielungen, also dass man es intern im Inland gesendet hat und über Kurzwelle dann ins Ausland. Und begonnen wurde mit einem Kommentar der Woche, hieß es. Dieser Wochenkommentar wurde schon in Deutsch, Englisch und französischer Sprache aufgenommen und gesendet und war eigentlich noch so eine Versuchssendung. Und der 8. Wochenkommentar war dann der Beginn der offiziellen Kurzwelle. Also das war dann kein Versuchsprogramm mehr, sondern schon geregeltes, richtiges, redaktionelles Programm. Dazwischen hat man schon Musiksendungen auch gesendet. Wichtig ist zu sagen, die Kurzwelle hat in Österreich mehr einen Musikschwerpunkt gehabt, was mit Österreichs Musikgeschichte zusammenhängt. Also Österreich ist für die Musik bekannt, eher für die klassische, nicht für die moderne. Dementsprechend wurde das auch vermehrt auf der Kurzwelle ausgestrahlt, was aber nicht den Sprachanteil schmälern sollte, also die Gewichtung, die dem zuteil wurde. Begonnen wurde mit 10 Mitarbeitern und 2 Sekretärinnen und einem kleinen Team von Technikern, also eigentlich schon ein recht großes Team, auch wenn es klein wirkt für die damalige Zeit. Und wir haben ein Audiobeispiel von 1955, vom 15. Februar.
Das. Das war die Signation, glaube ich,
ja,
oder?
War die Signation und es wurde über einen 4 Kilowatt Sender gesendet. Dazu kann man sagen, die RAWAG hat 1947 schon versucht, einen leistungsstärkeren Sender in Betrieb zu nehmen, hat das aber dann jahrelang nicht zusammengebracht, obwohl er schon 1949 fertiggestellt war. Und mit diesem Sender wurde dann aus Kronsdorf ausgestrahlt. Er ist in Oberösterreich, existiert aber nicht mehr, weil er am 26.01.1995 abgerissen wurde. Damals war er aber schon ein Mittelwellesender. Man hat versucht, eben Österreich interessanter rüberzubringen und hat beispielsweise eine Weihnachtsansprache 1956 vom damaligen Bundeskanzler Ingenieur Julius Raab übertragen. Also es war Programm für in Ausland lebende Österreicher, aber auch Österreich interessierte Exilösterreicher. Es ist 1956, also es sind noch viele Österreicher im Ausland gewesen, die den Zweiten Weltkrieg so überleben konnten und zumindest ein bisschen Heimat wieder mitbekommen konnten. Gleichzeitig hat die RAWAG 2 sich bemüht, ein neues Grundstück sich zu sichern für einen größeren Kurzwellen-Ausstrahlungsort. Und da war dann Moosbrunn der ideale Ort, was auch am Grundwasserspiegel liegt. Das heißt, die Ausbreitungsbedingungen, die von dort aus erreicht werden, sind einfach immens, was man bis jetzt noch sehen kann. Also Moosbrunn ist sehr, sehr leistungsstark. Und das hat eben auch geologische Ursachen. Und man hat 800.000 Quadratmeter gekauft und hat begonnen, dort ein Kurzwellenzentrum zu errichten. Die Inbetriebnahme hat dann erst im Jahr 1960 mit einem 50 Kilowatt Sender stattgefunden. Und zusätzlich wurde dann im Frühjahr 1961 ein Studio dort eröffnet, was dann die Übernahme erleichtert hat von Sendungen. Das heißt, man kann sagen, ab 1961 war Moosbrunn voll funktionsfähig, ohne dass es große Umstände für die Mitarbeiter dort gemacht hat. Die Inhalte, die produziert wurden, wurden in der Argentinierstraße produziert, in der berüchtigten Holzbaracke. Dazu gibt es einen schönen Ausschnitt vom letzten ROI-Intendanten Machatschke. Man sieht auf dem einen Bild diese berüchtigte Baracke.
Aber das Interview hat Christoph Hubner kurz vor dem Treffen mit dem Professor Machatschke noch machen können. Also Professor Machatschke lässt auch schöne Grüße an die Runde, weil wir haben, also Christoph hat ihm so gute Fragen gestellt, dass er uns ein bisschen unterstützt mit der, eben mit der Kurzwellengeschichte, und ein paar Ausschnitte haben wir einfach euch zu auch hierher gebracht.
Zum Glück gab es ja schon die Kurzwellenbaracke und den voll ausgestatteten Sender Moosbrunn, weil das Gipfeltreffen John F. Kennedy und Nikita Khrushchev stand im Jahr 1961 an der Tagesordnung, und darüber wurde dann in Deutsch, Englisch, Französisch und Russisch berichtet über die Kurzwelle. Zusätzlich wurde dann noch ein Musikarchiv eingerichtet, das heißt, es wurde noch mehr Musik gespielt und dann auch mit einer gewissen Ordnung. Und dass man nicht ganz laizistisch in Österreich ist, merkt man, dass dann auch eine Weihnachtsansprache Ende 1961 vom Kardinal Erzbischof Dr. Franz König ausgestrahlt wurde, und das erreichte dann natürlich viele Auslandsösterreicher auch tief im Herzen. Also das ist doch wunderschön, dass die Kurzwelle auch für sowas Verwendung fand. Da aber auch politisch wieder werden musste, ist am 1. Jänner dann die Neujahrsansprache vom Bundespräsidenten Dr. Adolf Scherf auch ins Ausland ausgestrahlt worden. Dass beides eine enorme Hörerschaft erreicht hat, hat man dann gesehen, dass bis zu 12.000 Einsendungen eingegangen sind aus dem Ausland. Also eine immense Anzahl, aber ich denke, es ist nicht dem Programm geschuldet, sondern der Sendeanlage Moosbrunn mit der technischen Stärke, dass man da dann doch diese Resonanz erwirken konnte.
Es gibt nicht viele Aufnahmen vom Auslandsdienst des Österreichischen Rundfunks im Archiv, aber auch nicht im ORF-Audio-Archiv. Professor Harald, also Oskar Kowalski-Hotschalli, konnte noch die ROI-Bänder aus seiner Tätigkeit noch retten, und die sind im Dokufunk vorhanden und auch digitalisiert. Und ein paar Beispiele gibt es auch, das sind Zufallsnachlässe, wie das eine Nachlass von David Herngis, bei ihm waren auch Tonbänder dabei, und daher gibt es auch ein paar ältere Ausschnitte, wie zum Beispiel eben diese Rede vom Bundespräsident. Wir sind schon in den 60er Jahren weit. QSL-Empfangsbestätigungskarten sind für euch eh ein Begriff, und in den 60er Jahren laufen viele Dutzende Briefe vom im Ausland lebenden Österreicher ein, die ihre Freude Ausdruck verliehen, dass es endlich auch einen österreichischen Kurzwellendienst gibt, der in fremden Ländern und Kontinenten empfangen werden kann. Diese drei Briefe, die für Tausende stehen, besagen, welche Bedeutung dem Kurzwellendienst des österreichischen Rundfunks zukommt und wie dringend es erforderlich ist, dass von der Staat Mittel zur Verfügung gestellt werden, die einen Ausbau des noch im ganz Anfang stehenden österreichischen Kurzwellenbetriebs ermöglichen. Das kommt erst ein bisschen später, aber wir sind immer noch in den 60er Jahren. Der Kurzwellendienst des österreichischen Rundfunks verzeichnete ein Anwachsen des eigenen Programms um 22% gegenüber den vergangenen Jahren. Dieses Ansteigen ist auf die Erweiterung der Wortsendungen und des Musikprogramms zurückzuführen. Damit kann der Kurzwellendienst täglich durchschnittlich 60 Stunden Programm, und zwar eine Stunde Wortsendungen und 15 Stunden Musik aus einem eigenen Programm bestreiten. Wenn man nur die Statistik von Vorjahren betrachtet, so ergibt sich ein Ansteigen von 3 Stunden pro Tag
an ein Programm. Und die Audiobeispiele, das sind einige Signations vom Kurzwellencenter von Österreich. Die einigen sind etwas älter, die einigen sind etwas neuer, also vielleicht erkennt ihr eh. Die nächsten paar Folien sind über den Programm aus den 60er, 70er Jahren. Im Jahr 62 brachte auch, 62 brachte auch den Beginn der Senderei Gespräche mit österreichischen Persönlichkeiten und in der Reihe Literatur aus Österreich. Ab dem gleichen Jahr kamen auch viele Burgschauspieler vor das Mikrofon der Kurzwelle. Im Zyklus Österreichisches Musikschaffen der Gegenwart sprachen Komponisten zu den von ihnen selbst ausgewählten Werken einführende Worte und die Reihe 3 Jahrhunderte Österreich brachte einen historischen Rückblick auf die reiche Vergangenheit des Landes. Der Wunsch der Hörer nach typisch österreichischer Musik wurde mit regelmäßigen Sendungen entsprochen und die Wiener Plaudereien in Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch und Arabisch führten in 150 Folgen durch die österreichische Bundeshauptstadt. Die Sage von der Wiener Oper wurde in rund 30 Folgen präsentiert. Schließlich rücken nur noch unter anderem ein Deutschsprachkurs in vier Sprachen und aktuelle Berichterstattung das Programmangebot der 60er Jahre auf. Während der kommenden Jahre bildeten Teilübertragungen des Salzburger und Bregenzer Festspiele sowie von der Wiener Festwochen Höhepunkte der Musiksendungen. Es kam dann Jahr 1966, das war ein wichtiger Jahr für die österreichische Kurzwelle, weil da die Inbetriebnahme der ersten beiden 100 Kilowatt Sender und erweiterte Antennenanlagen im Jahre 66 ermöglichten eine effektive Abstrahlung der Sendungen und das Rundfunkgesetz, das war das Wichtigste in dem Jahr, welches den österreichischen Rundfunk verpflichtet und im Auftrag und auf Rechnung, das war ganz wichtig, der Bundesregierung ein ausreichendes Programm auf Kurzwelle zu erstellen, bildete schließlich die endgültige, finanziell fundierte Grundlage für eine wirkungsvolle Erweiterung des ORF-Auslandsdienstes. Also das war wirklich der Punkt, wo die Kurzwelle endlich richtig finanziert wurde von der Staat. Und wir haben mit dem Professor Mahatschke auch über, weil er hat die Roy dann abgedreht, also hat dann, er war der letzte Intendant. Und seine Aufgabe war eigentlich in den letzten Jahren auf das Budget zu schauen, weil das wurde jedes Jahr gestrückt und natürlich wollte man nicht die Mitarbeiter kündigen oder auch nicht den Programm beschränken. Aber die Marianne kann dann auch bestätigen, dass es später dann viele Wiederholungen gab.
Ja, wir haben einfach dann immer weniger Geld von der Bundesregierung gekriegt und es war uns klar, dass irgendwas passieren muss. Entschuldigung. Für mich ist das noch immer sehr emotional.
Na, du kannst auch später.
Ja, ich habe 20 Jahre in der Kurzwelle gearbeitet und ja. Viele Mitarbeiter von uns wurden, also die Angestellten wurden nicht gekündigt, aber viele freie Mitarbeiter haben einfach ihren Job verloren.
Ja.
Es war die Kollegen von der spanischen Redaktion, die waren nicht fix angestellt und die damalige Generaldirektorin des ORF hat gesagt, ja, dann müssen Sie halt woanders hingehen, Radio machen. Und der Kollege von der spanischen Redaktion hat gesagt, ich mache seit Jahren für Österreich spanische Nachrichten, wo soll ich hingehen? Und sie hat dann drauf gesagt, ja, Radio Bratislava macht jetzt spanische Sendungen, vielleicht wollen sie dort hingehen. Also es ist mit den Mitarbeitern nicht wirklich gut umgegangen, aber die Angestellten, wir sind, also uns haben sie doch immer irgendwo einen Platz gefunden und wir haben alle doch einen Platz gekriegt und ich bin mittlerweile auch in der Technik und habe auch einen guten Platz gefunden. Also es geht mir schon wieder gut, aber es ist trotzdem, also das Abdrehen der Kurzwelle ist für mich noch immer sehr emotional.
Mit dem Bundesgesetz, also mit dem, ja, mit dem neuen
Grundfunkgesetz,
ja, mit der Sicherung vom Budget der Kurzwellendienst ist auch der Programm rasant angesprungen. Also Nachrichtenprogramme werden nun übernommen und am 4. Mai haben dann auch die Kurzwellenhörer, Funkamateure ihre eigene Sendung bekommen. Ab Februar 70 kam die Einführung eines neuen Programmschemas, das Informationsangebot durch die täglichen Kurzwellen für alle in Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch sowie Wirtschaftskulturberichte wesentlich erweitert wurden. Auch andere Programme werden ausgebaut, neue Sendungen gesehen sich dazu ab 1. Juni 70. Gibt es dann Reisen- und Urlauberservice. Österreich wird damit nun im Ausland umfassend präsentiert. Also es gab wirklich viele neue Programme, aber da habe ich auch ein Audiobeispiel, der ist auch ganz, Marianne freut sich, sie hat ihn noch nicht gehört. Aber da muss ich mich ein bisschen vorbereiten, weil das ist eine Aufnahme aus dem Wissenschaftsmagazin und die Moderatorin zum ersten Mal live. Also es gab auch diese Phase, wo man nicht mehr von Bändern abgespielt hat, sondern die versucht hat, die Programme live zu gestalten. Und wir haben zufällig auch eine Aufnahme von der ersten Wissenschaftsmagazin,
wo die Moderatorin es live
versucht. Ja, sie hat sich dann entschuldigt und tausendmal und hat dann eben, weil ihr hat es unterbrochen, aber sie hat eben dann, deswegen wissen wir, das war das erste Versuch, diese Sendung live zu gestalten, obwohl sie die Bänder schon ewig aufgenommen hat. Aber es ist was anderes, das vorher aufzunehmen, es ist was anderes, vom Mikrofon zu sprechen. Also sie tut uns bis heute noch leid, aber wir dachten, es ist so einmalig, das muss ich jetzt auch euch vorstellen.
Die Aufgabe vom österreichischen Rundfunk auf der Kurzwelle war es natürlich, Österreich im Ausland zu präsentieren, aber auch gleichzeitig Standpunkte von Österreich den Auslandsösterreichern und Ausländern, die die Kurzwelle gehört haben, klarzumachen. Da ging es nicht nur um kultur- und wirtschaftspolitische Standpunkte, sondern auch die österreichische Neutralitätspolitik, die ja jetzt wieder sehr stark debattiert wurde, im Ausland den Leuten klarzumachen, was das österreichische Neutralitätsgesetz bedeutet und warum es so ausgelegt wird, wie es damals ausgelegt wurde. Österreich war ja in den 60ern und 70ern oftmals ein Verhandlungsschauplatz zwischen Ost und West. Gleichzeitig hatte es aber auch einen Urlaubsservice, also einen Urlauber- und Urlaubsservice. Also man hat dann versucht, Leuten, die nach Österreich kommen, klarzumachen, wie gerade die Valuten und die Devisen und die Wechselkurse sind, wo man hinkommen könnte, was schöne Urlaubsziele sind. Also es war auch Auslandswerbung. Man sieht auch auf den QSL-Karten, es wurden, also auf den Broadcast-QSLs, also hier ein Beispiel, es wurden natürlich schöne Orte genommen, also touristische Ziele. Und ich könnte jetzt im Groben und Ganzen sagen, was im Bundesgesetzblatt bezüglich Rundfunkgesetz stand. Wichtig ist nur dazu zu sagen, dass es zu dem Gesetz einen zusätzlichen Vertrag gab, der der Bundesregierung und dem Bundeskanzler ermöglicht, einen Programmbeirat für die Kurzwelle zu erstellen. Und dieser Programmbeirat hat dann dem Intendanten helfend zur Seite gestanden. Also das ist so diese österreichische Unabhängigkeit des Rundfunks in gelebter Tradition. Und die zwei Zitate, die auf der Folie zu sehen sind, sind aus dem Jahrbuch, also dem Almanach vom ORF selber herausgegeben und zeigen gut, warum oder wie die Kurzwelle vom ORF selbst gesehen wurde. Die Kurzwelle hat bis in die 70er Jahre ein gutes Dasein gefristet, hat aber dann eine Geldspritze bekommen, also das Budget wurde 1973 erhöht. Das hat dann auch den Programmschwerpunkt und die Programmsetzung der Kurzwelle geändert. Also es wurde noch mehr selber produziert. Es wurden täglich 3 Österreich-Journale gesendet. Und zwar nicht nur auf Deutsch, sondern auch auf Englisch. Es gab dann auch noch Journale auf Französisch und auf Spanisch. Die wurden nicht 3-mal am Tag gesendet, aber auch täglich. Also dementsprechend gab es eine enorme Sendeerweiterung, was das Sprachprogramm betrifft. Zusätzlich dann natürlich wieder Musik. Wir kennen das ja schon von der österreichischen Kurzwelle. Zum Vergleich, es waren nur 26 Angestellte 1973 mit der Erweiterung. Wir haben vorhin gehört, es gab 10 Angestellte, jetzt 26. Der Rest wurde aber mit freien Mitarbeitern abgearbeitet. Und da sind wir dann eigentlich auch schon ein bisschen beim Thema Wolf, weil der hat auch als freier Mitarbeiter angefangen. Aber in den 70er Jahren sind wir schon wieder bei dieser Holzbaracke. Da ist nämlich 1973 mit der Budgeterweiterung von der Kurzwelle ist jetzt auch nebenbei zu einem Kabelbrand in der Kurzwellenbaracke gekommen, aber war anscheinend nicht so dramatisch, weil es hat im Erdgeschoss gebrannt und im ersten Stock wurde weitergearbeitet. Also war dann doch nicht so schlimm, aber wie man sieht, es musste dann doch ein ganzes Studio erneuert werden. Aber on-air ist halt on-air und da wird halt weitergearbeitet.
Es war sogar so, meine Mutter war Technikerin bei der Kurzwelle und sie hat mir erzählt, sie sind oben im Studio gesessen und haben sich gedacht, irgendwie, es riecht da so komisch. Und es war immer wärmer und sie haben die Fenster aufgemacht und sie haben nicht gewusst. Und dann haben sie so geschaut und gesagt, du, ich weiß nicht, ist irgendwie eine Zigarette am Boden gefallen, da unten bei den Fliesen, da kommt so kleiner Rauch. Und dann haben sie genauer geschaut und gesagt, oh, da ist irgendwas Gröberes, weil jetzt werden wir wahrscheinlich gehen. Und sie hat dann ihre Tonbänder, die sie schon für die Nacht vorbereitet hat, den Südamerika-Block, und dann angenommen und ist vor die Tür gegangen und dann kam schon die Feuerwehr. Und die haben dann den Brand gelöscht. Aber es war niemand irgendwie aufgeregt und sie sind ganz locker entspannt bei der Tür hinaus.
Die Baracke wurde dann noch gut 2 Jahre benutzt. Und nachdem auch das eine Studie erneuert wurde, ist man dann 1975 auf den Königlberg gezogen. Also dieses wunderschöne 70er-Jahre-Bauwerk, das man heute auch noch besuchen kann. Dort war dann die Kurzwelle mit Redaktion angesiedelt.
Was ist da heute drin? FM4.
FM4.
Ah. Wie die Kurzwelle.
Das alte Gebäude, was.
Achso, das ist das alte Gebäude. Das ist jetzt
das neue.
Königlberg. Das ist, also wir haben also die Kurzwelle von der Baracke ins ORF-Zentrum, wo hauptsächlich Fernsehen war, übersiedelt ist, und wir sind dann im Jahr 2000 oder 2001 müssen wieder zurück ins Funkhaus, das kommt noch, und dann war jahrelang, war in dem Bereich, wo die Kurzwelle untergebracht war, war nicht viel in den Zimmern los. Es waren teilweise Sitzungszimmer und so, und dann ist es generalsaniert worden und jetzt ist FM4 drinnen.
Jetzt haben wir eine wunderschöne Brücke zu den beiden heutigen Themen. Also ich habe schon gesagt, da sind viele freie Mitarbeiter, die Kurzwelle betreut und mitgearbeitet. Einer davon war Wolf. Also man sieht hier ein paar seiner Sendungen, die er auf der Kurzwelle betrieben hat, also wo er mitgewirkt hat. Und zu der wichtigsten, der sogenannten DX-Sendung, muss man dazu sagen, die wurde zuerst vom Helmut Hofbauer, OE1, HOA, geleitet und wurde... Also mit 6. Mai 1969 hat die begonnen, diese Sendung, und wurde am 17. Mai 1973 übernommen von Herbert Richard Leutke, der dann auch die DX-Sendung umbenannt hat in das Kurzwellenpanorama. Das ist dann wahrscheinlich schon bekannter hier. Und da hat er mit Charlotte Trinker gemeinsam die Sendung auch moderiert, bis dann Wolf, der schon freier Mitarbeiter Ende der 60er, Anfang der 70er bei RUI war, dann auch moderierend übernommen hat, weil er hat schon für die Kurzwellen, also fürs Kurzwellenpanorama hat er schon als freier Mitarbeiter gearbeitet, aber er hat dann am 2. Oktober 1976 nachweislich mit einem Tonbeispiel übernommen. Wir wissen aber, dass er am 26. September 1976 das erste Mal als Moderator war, aber da fehlt im Archiv genau die wichtige Aufnahme. Aber wir haben ein Beispiel vom 2. Oktober. Bitte entschuldigen Sie die Tonqualität, die ist furchtbar, wirklich furchtbar. Die anderen Beispiele sind dann seine weiteren Sendungen. Er hat dann beispielsweise als Redakteur, Moderator die Sendung DX Telegram ins Leben gerufen, auch das Intermedia und als letzte Sendung die Sendung Hotline. Wir haben hier ein paar Signations von den Sendungen. Ich muss zu den Sendungen dann noch sagen, also sie sind nicht alle von Wolf Harran dann in die Pension geschickt worden. Also Wolf ist vorher schon in Ruhestand gegangen bei ROI. Er hat nur eine einzige Sendung bis zum Schluss dann begleitet, das war Hotline. Bei den anderen Sendungen hat dann Vera Bock übernommen für das letzte Jahr, weil er ist am 25. Oktober 2002 aus den Sendungen wohlverdient in den Ruhestand getreten. Und noch so ein paar statistische Zahlen, weil ich glaube, manche Leute lieben das. Also es wurde vom Kurzwellenpanorama 1716 Ausgaben ausgestrahlt, davon aber 308 als Intermedia, weil das Kurzwellenpanorama wurde dann zu Intermedia. Dann das DX-Telegramm mit dem wunderschönsten Jubiläumszahl, also das der ORF fertiggebracht hat. Es wurde mit 1249 Sendungen eingestellt. Also wie man das zusammenbringen konnte, dass man da nicht einfach sagt, eine Sendung mehr, damit es 1250 sind. Und Hotline hatte 172 Episoden.
Wir sind in den 80er Jahren und das war auch ein wichtiger Punkt dieser Organisationsanweisung des Generalintendanten. Also vielleicht darf ich das euch gar nicht herzeigen, aber ich dachte mir, in so einem Freundenkreis darf ich schon das machen, weil in dem Jahr 1983 kann die organisatorische Neugliederung des Bereichs Auslandsdienst auf Kurzwelle. Der Bereich des Auslandsdienst auf Kurzwelle wurde aus der Generalintendanz ausgegliedert und in seiner organisatorischen Struktur als eigener Bereich nur formiert. Als Intendant des Auslandsdienstes auf Kurzwelle wird der Dr. Alfred Macher bestätigt und zur Erfüllung der beschriebenen Aufgaben sind dem Intendanten organisatorisch direkt untergestellt. Deutsche Redaktion, englische Redaktion, französische, spanische, allgemeine Programmdienste, technischer Betrieb, Kurzwelle. Das ist Dr. Macher, das Logo, Österreichs Auslandsdienst auf Kurzwelle und die Geheimhaltung. Bis Jahr 1987 gab es den großen Großbau von den neuen leistungsstarken Antennenanlagen bei den Sender Moosbrunn. Durch eine einmalige 100 Millionen Schilling Investition der Bundesregierung kann das ORF Kurzwellenzentrum in Moosbrunn einen leistungsfähigen Sender samt neue drehbare Hochleistungsantenne in Dienst stellen. Mit der Inbetriebnahme ist der ORF Auslandsdienst in der Lage, zahlreiche bisher unversorgte Gebiete mit dem Programm zu liefern. Die Senderanlage in Moosbrunn kann man immer noch besuchen. Ich glaube, einige von euch waren eh schon, vielleicht sogar mit dem Wolf. Dort. Wir haben mit dem Christoph das auch uns vor 2 Jahren angeschaut. Es war nicht nur diese technische Entwicklung, also diese Investition in die Technik, aber auch Programmgestaltung war auf der besten Ebene, weil sogar der spanische Dienst, der die Marianne eh schon kurz erwähnt hat, hat in den 80er Jahren beispielsweise setzte sich die Zeitschrift der Kurzwellenvereinigung Südamerikas das spanische Programm des ORF Kurzwellendienst bezüglich Inhalt und Gestaltung an die 4. Stelle der Wertungsliste. Also besser waren nur solche Stationen wie Voice of America, BBC oder Radio Netherlands. 1985 kam die Umbenennung des Auslandsdienstes des österreichischen Rundfunks auf ROI, eben Radio Österreich International. Ich habe euch nur 2 Logos und einen kleinen Zeitungsausschnitt gebracht. Und dann in den nächsten Jahren wurde auf das digitale Programmabwicklung der Schwerpunkt gesetzt. Und 1998 wurde der Studiobetrieb und Programmabwicklung voll digitalisiert. Im Herbst 1998 wurde auf Digitalproduktion umgestellt. Das Programm kommt seither, wenn es nicht leicht abgewickelt wird, aus dem Computer. Seit März 1999 ist ROI nicht nur über die Kurzwelle und Satellit, sondern auch über Internet zu empfangen unter der Adresse damals roi.orf.at live 24 Stunden täglich in ausgezeichneter Empfangsqualität. Und die eine Internetmitteilung, also das ist noch ein, ich weiß nicht, ob ihr die Webseite kennt von früher, aber das war eben die ROI-Seite, da habe ich noch ein Bild. Und die interne Mitteilung, es gab natürlich eine Arbeitsgruppe im ORF, die sich mit dieser digitalen Transformation beschäftigt hat. Und da schreibt sogar noch Oswald Kloss, den kennst du eh, glaube ich, da schreibt noch, es ist immer noch möglich, also wenn irgendwas nicht klappt, es ist immer noch möglich, auf das Analoge zu umzusteigen. Also die Generalintendant sollte sich keine Gedanken machen, das wird schon gut werden. Ich habe hier ein Audiobeispiel und das ist ein kurzes Beispiel, also nicht ein Audiobeispiel, sondern das ist wieder aus dem Interview mit Professor Mahatschke.
Die Redaktion von ROI war am Königlberg seit 1975 und ist im Jahr 2000 wieder zurück in die Argentinierstraße geschickt worden. Zum Glück nicht mehr in diese Holzbaracke, sondern in 2 Gebäude in der Argentinierstraße. Ein Teil der Redaktionen ist ins Funkhaus gegangen und ein Teil der Redaktionen in das sogenannte 31er Haus. Und dort war dann noch die QSL Collection, die Wolf Arendt gegründet hat, also Dokufunk, war dann auch im 31er Haus. In der schwarz-blauen Regierung 2000 bis 2002 wurde Radio Österreich International zumindest per Gesetz abgewürgt. Also die Finanzierung wurde eingestellt von Bundeskanzleramt, das heißt, man hat dann den schwarzen Peter dem ORF zugeschoben und hat gesagt, die Finanzen können Sie jetzt übernehmen. Dazu gibt es einen wunderschönen Gesetzestext. Der österreichische Rundfunk kann zudem nach Maßgabe der technischen Entwicklung und der wirtschaftlichen Tragbarkeit sowie nach Maßgabe außerhalb des UKW-Bereichs zur Verfügung stehender Übertragungskapazitäten ein Hörfunkprogramm und einen ausreichenden Online-Dienst für Österreicher im Ausland und zur Darstellung Österreichs in der Welt gestalten und verbreiten.
Dazu muss man sagen, dass dieser Gesetzestext eine Woche vorher Dr. Machatschke hat das erzählt, sie haben den Gesetzestext gesehen und da ist drinnen gestanden, der österreichische Rundfunk muss einen Kurzwellensender Ding haben und plötzlich, war das weg und das ist, sie haben das gesehen, wie es unterschrieben ist und plötzlich ist drinnen gestanden, kann.
Ja.
Und wir haben alle gewusst, das ist unser Ende. Also dieses eine Wort.
Ja,
und
genau,
Wie hoch war das Budget, das ROI gebraucht hätte, um weiterzunehmen?
1 Million.
Bitte?
1 Million.
2003 war dann das Ende von ROI. Am 21.03. hat ROI noch einen Presseclub-Preis in Österreich annehmen dürfen für die redaktionelle Arbeit und mit 25. März mit dem Stiftungsratsbeschluss wurde dann das Ende besiegelt, das am 30. Juni 2003 stattgefunden hat. Gleichzeitig war das dann die Geburtsstunde von Ö1 International und da jetzt werden eigentlich nur noch Hörbeispiele kommen von Mitarbeitern, die es besser wissen. Also das Audiobeispiel ist Ernst Franker, der es für die Sendeplatzvergabe und die Frequenzvergaben bei Moosbrunn zuständig gewesen. Er ist in Pension, aber aus der Pension heraus ist er immer noch für den ORF tätig in diesem Bereich. Er ist auch ehrenamtlicher Mitarbeiter bei Dokufunk, also ein wichtiges Mitglied für uns. Dementsprechend haben wir ihn auch dann kurz angehaut und haben gesagt, erzähl mal was über die Kurzwelle und über deinen Arbeitsauftrag vom ORF, passend zum Thema von unserer Präsentation. Wir haben jetzt noch zwei Beispiele von ihm, was aktuell aus Moosbrunn gesendet wird und warum. Also das ist das aktuell Gesendete. Nicht erschrecken, das Bild rechts ist auch Moosbrunn, also die Hühner. Ich habe ihn gefragt, wie er die Zukunft von Moosbrunn sieht. Ich sage so, es ist jetzt nicht die Hühnerzukunft per se, aber lassen wir ihn selber zu Wort kommen. Ich werde jetzt den Teil von Wolf noch etwas schneller vortragen müssen. Typisch von Wolf haben wir auch überzogen, wer kennt das nicht. Wolf ist am 19. August 1941 in Wien geboren worden und ist schon 46, also mit 5 Jahren, zum österreichischen Radio gekommen. Hat dort dann bei der RAWAG und bei Rot-Weiß-Rot gesprochen. Und seine berühmteste Rolle war beim Sender Rot-Weiß-Rot. Die Sendung wurde dann auch von der RAWAG weitergeführt. Dort war er Wolfi oder Wolfer Floriani, also es war die Radiofamilie. Und er ist dann nachher mit 19 Jahren zum Jungbrunnen Verlag gegangen, war nebenbei auch als junger, also bei den Roten Falken, beim Jungfalke, war er engagiert. Hat dort viel auch mit Kinderarbeit und Jugendausbildung zu tun gehabt, was dann auch sein späteres Leben beeinflusst hat. Also er hat ja dann Lesungen für Kinder in benachteiligten sozialen Situationen abgehalten und war mit dem Jungbrunnen Verlag immer politisch den Ärmsten verschrieben. Und das Audiobeispiel ist aus der Radiofamilie ein Dialog zwischen ihm und seiner Radiomama, der Wilhelm Degischer.
Ja, dazu gibt es immer die Anekdote, die er erzählt hat als Kind. Also ich glaube, er ist mit 5 Jahren auf der Bühne gestanden im RAWAG. Er konnte noch nicht lesen, konnte noch nicht schreiben, aber hat die Texte auswendig mit dem Papa gelernt. Und dann gab es die Wilma, glaube ich, oder irgendwer von der Hörspielbühne, hat ihm immer geklopft auf der Schulter. Das war seine Anekdote und dann hat er den auswendig gelernten Text immer dann abgeliefert. Also das ist unglaublich.
Ende der 60er, Anfang der 70er ist er dann neben der Jungbrunnen-Tätigkeit auch freier Mitarbeiter beim ORF geworden, hat für den ORF und für das spätere Radio Österreich International auch Beiträge gemacht. Man sieht hier eins aus China, also eine Reportage, die er in China gemacht hat. Aber nebenbei hat er auch angefangen, selber zu schreiben und zu übersetzen und hat diese Tätigkeit dann intensiviert, nachdem er auch aus dem Jungbrunnen Verlag 1986 ausgestiegen ist. Er war Beim Jungbrunnen Verlag war er dann sogar Geschäftsführer. Und wir lassen ihn jetzt am besten selber zu Wort kommen, warum die Literatur bei ihm dann diesen Stellenwert bekommen hat. Die Buchbeispiele, die man hier sieht, sind auch die Verknüpfung zu seiner Familie, da er viel auf Reisen war und sich eigentlich immer selbst schuldig gefühlt hat, dass er so wenig Zeit mit der Familie verbracht hat und verbringen konnte wegen der Arbeit und dann auch wegen der Erkrankung. Hat er auch angefangen, für seine Kinder und für seine Enkelkinder Bücher zu schreiben. 3 von 4 sind dann auch in den Verlag gekommen. Also nur ein Buch für ein Enkelkind hat es nicht geschafft, verlegt zu werden, aber wird trotzdem qualitativ auf demselben Niveau sein.
Aber eben, das weiß ich auch vom Wolf, also zum Beispiel, dass Michael hat einen Seemann, das ist eben für den Wolf, für den Michi geschrieben, weil er war ständig auf Reisen, konnte sich um die Kinder gar nicht kümmern und Michi hatte so Phasen, wo er sich gedacht hat, oh, wo ist mein Papa? Und dann, deswegen hat er sich gedacht, dann schreibe ich ein Buch und dann hat der Michi, es ist eh so abgebildet, der Michi schaut so aus und dann hat der Michi den Seemann, der ihm immer hilft, über die Wunden zu kommen. Meine Kinder wissen auch, dass Wolf immer Bücher geschrieben hat, haben dann auch ein Buch, das heißt mit der wunderbaren Wiese, das geht ja auch gleich, das haben sie dann vom Wolf bekommen. Und dann, also in den letzten Jahren, in diesen letzten 2 Jahren hat, also ich weiß nicht, ob vielleicht kommt das einfach mit dem Alter, hat auch Wolf begonnen, sein Kellerabteil, Wohnungen, das Haus ein bisschen zu räumen. Und hat ständig meinen Kindern die Bücher aus dem Verlag gebracht, weil er bekommt das, er hat es einfach weiterhin bekommen und hat einfach geschenkt. Und also meine Tochter Steffi, die ist jetzt 5, sie weiß es, also alle die 120 Bücher hat Wolf für sie geschrieben, weil sie hat, also sie wusste immer, Wolf schreibt die Bücher für die Kinder, eben für den Michi, für den Onkel Michi, für die Kinder, für die Claudia. Und das eine Buch hat zuerst bekommen und dann noch 120 und sie hat sich beim jedem Buch gedacht, ah, das hat der Wolf für sie extra geschrieben. Oh.
Und Wolf war ja nicht immer dienstlich hier auf der Ham Radio. Wir wissen ja, dass er ein sehr begeisterter Funker war, was auch in dem In Memoriam leider viel zu kurz gekommen ist. Also versuchen wir es hier ein bisschen noch hinzubringen. Er ist 1971 in den ÖVSV eingetreten. Damals war er noch SWL-Hörer und hat es dann bis zu seinem Ende geschafft. Also er ist über 50 Jahre aktiver Funker gewesen, wenn man mal SWL jetzt als aktives Funken wertet. In seiner Zeit hat er einiges erreicht, was viele Funker sich auf die Fahne schreiben wollen. Also er hat Ehrungen bekommen, beispielsweise den Roy Stevens GB2 BVN Memorial Award. Er hat 2011 den Horkheimer Preis hier in Friedrichshafen bei der Ham Radio verliehen bekommen. Den hat er fürs Dokufunk dann entgegengenommen, damit das Archiv weiter bestehen kann, welches er dankenswerterweise bei seiner Arbeit bei Radio Österreich International gegründet hat. Also das will zwar, glaube ich, nicht jeder Funker erreichen, dass man so ein Archiv gründet, aber er hat es sich angetan und hat es über 30 Jahre bestehen lassen. Und ich hoffe, es werden noch weitere 30 mindestens. Und er war ja auch ein kleiner DXer und er war sehr stolz auf sein 345er DXCC-Diplom und hat jedes Mal, wenn irgendeine schwere DX-Expedition stattgefunden hat oder gescheitert ist, hat er darüber berichtet, wie lange er auf Navassa gewartet hat. Also das war so sein Einhorn, das er noch gebraucht hat für sein Diplom. Er hat eh gesagt, na Wasser ist eh so einfach. Das ist, er war damals, halt bei der letzten Aktivierung war er irgendwie nicht am Band und dann wurde es ganz lange einfach nicht aktiviert. Das hat ihn so geärgert.
Aber ich habe ihm viele Sachen geärgert. Das darf ich vielleicht noch. Ja. Es gab noch eine Anekdote mit der X am Pratas. Heißt das, glaube ich. Er war in dem Team, der X-Team. Und hat ein Bein gebrochen. Ich glaube, das Foto unten, das ist später von später. Na, genau. Also er hat ein Bein gebrochen und hat mit DKW, glaube ich, ausgemacht, dass er der Frau hilft, am Band zu kommen, dass er sie verständigt. Ich habe ein Bein gebrochen, du musst mich vom Flughafen abholen. Und die Gysi hat das Kurs auch geschafft. Sie hat auch ein Rufzeichen. Und dann hat brav den Report abgeliefert, 5-9, Gysi Kutte kam Vienna.
und dann hat es aufgelegt. Also er konnte nicht mit ihr reden und er war dann immer neidisch, dass sie eine Bestätigungskarte mit Freiplatz hat und er selbst nicht.
Dieses Foto mit dem Wolf und seinem Gipsbein, ja. Das ist entstanden in am Bisamberg, anlässlich des Marconi-Tages. Und der Wolf wollte unbedingt, und wir haben ihn halt dann dort unterstützt, dass er seinen Marconi-Tag, der ihm sehr wichtig war, am Band sein kann.
Ja, wir haben gedacht, also das war unsere Vorstellung, dass der Wolf, weil ihr könnt euch vorstellen, also Wolf war bis, glaube ich, 2019 fünf Tage oder vier Tage in der Woche im Archiv und hat nicht nur QSL-Karten sortiert, aber auch das Redaktionelle übernommen, auch die Kontakte nach außen. Also das waren seine Aufgaben. Und dann ab 2019 habe ich die Leitung übernommen und dann war er schon zwei oder dreimal in der Woche, also schon ein bisschen weniger. Aber wir wussten, er wird bis zu Ende bei uns arbeiten und wir haben uns gedacht, na, da müssen wir schon einen Rollstuhl aufzugehen, sowas, weil wir wussten, er wird nicht aufgeben. Und das könnt ihr euch auch so vorstellen. Also letztes Jahr, das war im Juni, kurz vor meinem Geburtstag, er war noch am Mittwoch im Archiv, hat die Karten sortiert für uns alle. Und am Freitag war schon im Spital. Also am Mittwoch eben dieser Woche hat er noch fleißig für uns alle gearbeitet und zwei Tage später war schon im Spital. Aber da bestand noch die Hoffnung, dass es vielleicht irgendwie doch weitergeht und dass wir das Wissen dann noch nachholen. Also vielleicht nicht aktiv vor Ort im Archiv, aber halt die Gespräche, dass sie noch weitere 10 Jahre bleiben. Also ich bekomme schon Gänsehaut, jetzt ist Christoph dran.
Zu eben seinen letzten Arbeitstag. Ich bin dann am nächsten Tag in die Arbeit gekommen und habe ihn gesehen, okay, er hat mir Karten hingelegt mit einem schönen Notizverweis, dass ich die bitte wegräumen soll. Und ich habe das so gemacht wie immer. Ich habe mir gedacht, ich mache jetzt mal die Arbeiten, die noch aufstehen. Und wenn die dann fertig sind, dann mache ich die Karten, was eigentlich immer so ein, zwei Tage später ist. Dann habe ich aber dann gehört, okay, Wolf meldet sich aktuell gerade nicht. Dann habe ich gedacht, okay, lassen wir es doch noch liegen. Und wie dann die Paulina gesagt hat, dass er im Spital ist, habe ich das Bein hat liegen lassen und habe gesagt, er soll wieder herkommen. Dann soll er mir sagen, dass ich das immer noch nicht weggeräumt habe, weil das hat er gerne gemacht, dass er dann bei meinem Tisch vorbeigegangen ist und gesagt, das liegt schon seit einer Woche dort. Aber wie ich dann gehört habe, dass es doch nicht besser wird, habe ich sie weggeräumt. Die Notiz haben wir immer noch.
Ja, das hat also die letzten Wochen vom Wolf waren für uns alle sehr schwierig, weil wir haben uns ständig mit der Gysi also Gysi ist die Frau vom Wolf, wir haben uns ständig abgesprochen, geht ihm, also es gab halt, es waren ein paar Tage besser, dann schlechter. Am 3. August, ja genau. Also am 4. in der Früh hat mich schon der Sohn vom Wolf angerufen, da dachte ich, also da habe ich mir schon gedacht, das klingt nicht gut. Und er sagt, dass der Papa in der Nacht verstorben ist, aber ja, sie haben sich so getröstet, dass, also die Pfarrerin, weil wir waren auch mit dem Rainer und einigen Kollegen waren wir bei der Beerdigung, das war, er ist im Spital in Klosterneuburg verstorben und dort ist es auch begraben. Die Messe ist in eine evangelische Kirche abgehalten worden, das war so wunderschön, weil die Pfarrerin hat einfach über die eine Stunde die Biografie von Wolf vorgestellt, auch mit Audiobeispielen, auch mit seinen Werken, mit Gedichten, mit Prosa, also war wirklich berührend, aber auch entspannt. Also irgendwie für uns alle, die dort waren, war das ein sehr netter Freundentreffen, aber leider ohne Wolf. Also das hat uns halt nur gefehlt. Und ich habe mich mit der Gysi letzte Woche getroffen. Ihr geht's gut, sie ist in Wien, in Simmering und sie hat mir noch in letzter Minute ein Foto von dem Grabstein geschickt, weil das war schon dann im Herbst fertig, aber jetzt war sie wieder dort, hat sie wieder frisch abfotografiert und dachte ich mir, wenn ihr mal in Klosterneuburg seid oder halt in Wien, können wir, also nach dem Besuch im Dokufunk, können wir gerne auch mal nach Klosterneuburg fahren und eine Kerze anzünden. Wenn ihr Lust habt, dann kann ich euch immer begleiten. Danke für den heutigen. Leider war es zu lang, aber wir sind nicht so gut geübt, dass wir in 1,5 Stunden schaffen.